Hallo, Herr Strumpen. Bitte stellen Sie sich kurz vor.
Schönen guten Morgen. Mein Name ist Karl-Robert Strumpen. Ich bin 39 Jahre alt, gelernter Landwirt und betreibe in Krefeld gemeinsam mit der ganzen Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb. Meine Hobbys sind im Prinzip sehr stark runtergefahren im Moment aufgrund der Selbstständigkeit, aber ich gehe leidenschaftlich gerne im Winter Skifahren und ja, engagiere mich eigentlich auch ziemlich stark für Krefeld oder für den Ortsteil Krefeld-Linn, aus dem ich komme.
Ah, das ist ja interessant. Und wie fängt üblicherweise Ihr Tag an?
Aktuell ganz klassisch mit Kindern zur Schule bringen oder auf den Weg zum Kindergarten begleiten. Und dann geht es in der Regel auf den Hof.
Aber dann schafft man ja schon viel, wenn man vorher noch die Kinder wegbringt.
Ja, es hängt natürlich immer so ein bisschen von der Jahreszeit ab. Aktuell ist es etwas ruhiger bei uns. Das heißt, ich kann morgens mit den Kindern frühstücken und dann starte ich in die Arbeit. Und zu anderen Jahreszeiten, dann bin ich vorher schon mal 1-2 Stunden vorher draußen und komme dann zum Frühstück rein. Also hängt immer so ein bisschen auch von der Jahreszeit und vom Wetter ab, wie der Tag dann sich gestalten wird.
Ist der Tag aber auch wirklich lang, oder? Im Sommer, wenn man so früh los muss?
Ja, die Tage sind durchaus lang, also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang oder darüber hinaus ist man dann im Sommer schon mal unterwegs.
Das ist ja heftig. Ist schon ganz anders als bei mir, muss man schon sagen. Sollen wir uns denn direkt mal duzen? Dann ist es ein bisschen leichter, oder?
Von mir aus sehr gerne.
Ja, super.
Ich bin der Robert.
Ich bin die Duschanka. Genau, Ur-Krefelder bist du, oder? Ja, du bist gebürtiger Krefelder.
Ja, ich bin in Krefeld-Uedingen im Krankenhaus geboren und ansonsten habe ich auch nur zu kurzen Zwecken, Studium oder Ähnlichem, dann auch die Stadt verlassen. Bin aber wieder zurückgekommen.
Immer wieder zurück. Und das war auch klar, dass du in den elterlichen Betrieb gehst?
Nee, absolut nicht. Nee. Das hat sich erst dann im Laufe der Zeit so ergeben.
Ah, aber bist eigentlich ganz zufrieden damit, oder?
Aktuell ja, sehr.
Das klingt sehr, sehr gut. Ich schau mal eben, genau, du wohnst in Linn.
Richtig.
In Linn. Da wohnst aber du bist geboren in Uerdingen, ne?
Ja, das musste man ja. Damals hatten die noch eine Geburtenstation in Uerdingen im Krankenhaus.
Okay.
Und Wohnort ist Linn und da bin ich auch immer geblieben.
Ja.
Auf derselben Straße.
Das ist aber auch irgendwie spannend, oder? Dass man auf derselben Straße im Prinzip zur Welt kommt sozusagen und da auch erstmal bleibt.
Gut, das bringt dann eben unser Familienbetrieb mit sich, dass man eben dann auch, wenn man in den Bauernhof und in den landwirtschaftlichen Betrieb einsteigt, dass man dann auch dann in unmittelbarer Nähe dazu wohnt.
Ja. Klingt sehr, sehr spannend. Jetzt schaue ich nochmal eben auf unsere Karte. Genau, warum hast du dich bereit erklärt, beim Podcast mitzumachen?
Weil ich gedacht habe, dass ich vielleicht einen anderen Blick auf Krefeld habe als andere und dann diese Idee noch durchaus mit anderen teilen wollte. Und deswegen habe ich daraus die Motivation gesehen, auch dann mal an so einem Podcast teilzunehmen. Außerdem fand ich es spannend, wollte mal rausfinden, wie sowas abläuft. Ja,
finde ich aber auch. Also das war auch so mein Gedanke, weil das ja sowas ganz, also ja relativ Neues ist, so ein Podcast. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich höre privat sehr gerne welche vor der Arbeit, wenn ich Zeit habe. Ich finde das immer ganz spannend, weil mich bringt das immer weiter, wenn ich anderen Leuten zuhöre, wenn sie über bestimmte Themen reden, auch zum Beispiel Unternehmertum. Das finde ich immer super spannend, wie es anderen so geht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast ja jemanden, an dem du dich ja orientieren kannst. Deine Eltern, würde ich sagen, oder?
Ja, natürlich haben wir die Generation vor uns immer dann auch sehr präsent. Ich muss jetzt gestehen, dass ich so viele Podcasts wie du jetzt nicht höre. Das schaffe ich auch im Moment nicht. Ja. Ich habe schon so einen Kreis, sag ich mal, ein kleines Netzwerk, wo ich dann auch Rat und Tat bekomme oder an dem man sich auch orientieren kann.
Siehst du, weil ich habe das zum Beispiel nicht, ne? Also ich habe zwar andere Geschäftsinhaber oder sowas, aber ich habe ja im Grunde genommen niemanden, den ich fragen kann. Ich mache mein Geschäft alleine. Ja, wenn ich ein Problem habe, muss ich das alleine lösen, ne? Oder ich muss halt irgendwie gucken, ja, wie machen die anderen das? Also ich sage jetzt mal zum Beispiel im Lockdown, ne? Also das war ja eine Situation, die war ja für jeden total neu. Da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll und habe mich so ein bisschen orientiert, wie machen das die in der Großstadt, wie machen das die in Hamburg, ne? Und die haben direkt Ware rausgeliefert, Fotos gemacht und alles über Instagram und Facebook und WhatsApp geschickt. Da konnte ich mich dran orientieren, ne? Ich hatte jetzt keine Eltern, die gewusst hätten, was zu tun ist, oder mein Mann hätte auch nicht gewusst, was zu tun ist. Und so hilft mir das zum Beispiel immer so ein bisschen weiter, ne? Aber bei dir ist das ja eine ganz andere Situation. Du bist ja wirklich in so einem Kreis, denke ich mal, ne?
Ja, natürlich. Also ich sag mal, die landwirtschaftlichen Betriebe, die dann heute noch existieren, da kennt man sich untereinander.
Ja.
Und man weiß ja auch, welche Betriebe ungefähr gleich gelagert sind. Und da findet dann auch durchaus ein Austausch statt, sei es über WhatsApp oder auch über persönliche Treffen. Also da ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft angekommen. Von daher klappt das schon, dass wir uns gegenseitig austauschen. Also da ist auch der Konkurrenzkampf dann in solchen Dingen nicht vorhanden, ja, und gerät dann in den Hintergrund.
Also das ist schon super. Klingt ein bisschen entspannter. So, ich schaue noch mal eben auf unsere Karte oder auf meine. Genau, ich glaube, wir haben eigentlich meine erste Karte komplett abgearbeitet. Dann lege ich die einmal weg.
Damit bin ich dran.
Genau, genau.
Du hast ja gerade schon ein bisschen was von dir erzählt, aber trotzdem der Form halber und damit die Leute, genau, wissen, mit wem wir es zu tun haben, stell dich bitte noch mal eben kurz selber vor.
Ja, mein Name ist Duschanka Grabowatz und ich bin 40 Jahre alt. Bin auch gebürtige Krefelderin und vor 50 Jahren, also ist mein Vater nach Deutschland gekommen aus dem ehemaligen Jugoslawien als Gastarbeiter. Und wir Kinder sind bis auf meinen Bruder hier geboren, also meine Schwester, mein Bruder ist kurz, als meine Eltern nochmal schnell zurück sind, in Jugoslawien geboren worden. Und ja, dann sind wir aber alle irgendwann in den 80ern wieder zurückgekommen und leben auch hier. Und ich habe nicht studiert und ich habe keine Ausbildung gemacht. Ich bin so ein bisschen self-made, bin so ein bisschen da reingerutscht in das Modebusiness und war vorher am Theater tätig, war Bühnen- und Kostümbildnerin und Assistentin. Und ja, habe jetzt seit im Februar 12 Jahren einen Modeladen, eine Boutique, eine Konzeptboutique, wie man das heutzutage so nennt, auf der Königstraße. Verkaufe Mode für Frauen. Ja.
Hört sich spannend, genau, an, auf jeden Fall.
Ja, ja, macht auf jeden Fall Spaß. Kann man nicht anders sagen.
Ich habe hier eine spannende Frage, ja, auch dann direkt auf meiner Karte, die lautet, hast du Lust mal bei mir auf dem Betrieb zu hospitieren?
Ganz ehrlich, ja, hätte ich schon. Weil, kann ich dir auch erklären, ich bin jetzt 15 Jahre mit meinem Mann zusammen und als ich den kennengelernt habe, hat er auf einem Bauernhof gelebt. Und dann bin ich auch zu ihm gezogen und das war aber keiner, der noch im Betrieb war, sondern es war halt ein alter Bauernhof, aber das war in einem Gebiet, wo es halt wirklich nur Höfe gab und ich hatte einige Jahre auch viel mit Bauern zu tun. Ich war aber sehr jung, war ich Mitte 20 und das war auch noch gar nicht so meine Welt, muss ich sagen. Und dann sind wir wieder in die Stadt gezogen zusammen und leben jetzt auch schon seit 7 Jahren in der Stadt. Mittlerweile, also mein Leben besteht ja daraus, in die Stadt zu gehen, ja, jeden Tag in mein Geschäft und ja auch dieses städtische Feeling zu haben, ja, also Konsum und Shopping und manchmal muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, denke ich mir, ich würde einfach gerne mal so in Anführungsstrichen runterfahren, wobei ich nicht sagen möchte, dass man auf dem Bauernhof nicht arbeitet, sondern ich glaube einfach, das ist ein ganz anderes Leben und wir verbringen sehr viel Zeit auch in der Eifel, wo wir ein kleines Häuschen haben, was wir nutzen dürfen. Da denke ich mir jedes Mal, ich könnte jetzt auch einfach da bleiben. Also weil es einfach entspannt ist, ich hätte Lust, mich um Tiere zu kümmern und doch, ich muss sagen, ich würde die Frage mit einem sehr großen Ja beantworten.
Ja, du bist natürlich herzlich eingeladen.
Ja, müssen wir nochmal besprechen, aber das würde ich sehr gerne machen, ja. Ja. Jetzt bin ich wieder dran, mhm, mit der Frage, sehr gut. Okay, das ist eine Frage an uns beide. Was würden Sie sagen, haben Ackerbau und Handel gemein? Ja, gute Frage. Kannst du das beantworten?
Ja, zunächst würde ich ja sagen, wir sind beide Unternehmer.
Ja, das stimmt, ja.
Und selbstständig, ja, selbst und ständig. Ja,
auf jeden Fall.
Eben, wenn es sein muss, 7 Tage die Woche.
Ja, das stimmt.
Und man kann auch nie so richtig abschalten.
Nee, nein,
also sag ich mal, das haben wir dann als Person erstmal, als Menschen, die Landwirtschaft oder den Ackerbau oder den Handel betreiben, gemeinsam. Ja.
Stimmt, ja.
Man kann eben nicht immer abschalten. Und wenn man dann mal am Wochenende in der Eifel ist, dann sagt man, ach, ist schön hier, ja, ich will gar nicht am nächsten Tag weg. Ich denke, trotzdem hat man aber immer wieder selber auch die innere Motivation dann, ja, in seinem eigenen Laden was zu bewirken.
Ja, bei dir ist das ja, glaube ich, eher so, du stellst ja auch etwas her, also du lässt ja etwas quasi heranwachsen, was du ja dann jemandem anbietest. Ich gehe etwas einkaufen, was ich jemandem anderen anbiete, von dem ich denke, dass es vielleicht jemand kaufen würde. So, das ist ja auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Naja, wir leben davon, ne? Also das muss man einfach auch mal so sagen, ne?
Ja, und es ist ja nicht so, als dass wir nur oder jetzt auf unserem Betrieb jetzt speziell ausschließlich Produkte selber erzeugen, sondern das ein oder andere, wenn ich jetzt an unseren kleinen Direktvermarktungsladen denke, ja, den wir haben, da überschneiden sich dann auch unsere Geschäftsfelder, weil,
ach so, stimmt, ja,
so ein bisschen, wo ich dann vom Nachbarbetrieb das Öl kaufe, da muss ich dann auch überlegen, ist das was, was meine Kunden auch kaufen würden? Also, mhm, von daher habe ich dann so ein bisschen hier und da auch so ein bisschen Einblick in den, ach, Handel, doch, bekommen.
Total, total, ja klar. Siehst du, ich wusste jetzt nämlich nicht, dass du auch einen kleinen Laden hast. Also hast du ja quasi auch ein Geschäft, ja, so wie ich, ne?
Absolut. Das hat sich in den letzten Jahren halt so entwickelt, auch mit der Entscheidung, dass ich jetzt mehr zu Hause auf dem Betrieb arbeite, dass wir dann auch neben dem Ackerbau, der nach wie vor Schwerpunkt des Betriebes ist, dann aber auch so ein paar Dinge etabliert haben, die dann eben schwer auf die Direktvermarktung abzielen, wo wir dann auch ein paar tierische Produkte verkaufen. Also du kannst bei uns Eier kaufen und du kannst bei uns auch Fleisch kaufen auf Bestellung. Wir haben jetzt keinen klassischen Laden, wo von morgens bis abends jemand steht. Das ist so ein kleiner Selbstbedienungsladen mit einer Vertrauenskasse, wo du dann eben das Geld auch reinschmeißen kannst. Und so ein paar Dinge, um diesen Raum auch interessant zu halten, kaufe ich dann halt auch zu. Ja. Also ob es Zwiebeln sind oder Öl, aber dann eben hauptsächlich Lebensmittel, keine Mode. Aber von daher habe ich so ein bisschen Einblick auch, was zumindest den Gedankengang, was stelle ich mir in den Laden, was dazu führt, dass die Leute wiederkommen und gerne die Produkte bei uns kaufen.
Ja, das stimmt. Ich finde aber auch so ein bisschen, na, was heißt, was Ähnlichkeiten hat, aber ich habe das so gemerkt in den letzten Jahren, wo ja im Prinzip ja ständig irgendwie Krise war, Corona-Krise, ständig ist ja irgendetwas. Du wirst immer weiter existieren, weil die Leute werden auf jeden Fall immer wieder Lebensmittel kaufen. Und bei mir ist es auch so, dass die, also die Frauen auf jeden Fall, ich bediene ja Frauen, die gönnen sich auch gerne etwas. Und das wird immer existieren. Natürlich, vielleicht werden sie nicht immer viel Geld oder wenig Geld ausgeben, aber ich finde, das ist etwas, was es schon immer gab. Es gab schon immer Handel und es gab schon immer Ackerbau. Also wird es das auch in Zukunft geben. Ich glaube nicht, dass das irgendwann mal aufhört.
Ja, interessant, dass du das so erwähnst. Also, als es darum ging, was mache ich irgendwann mal beruflich, dann trat ich natürlich dann auch in die Diskussion mit meinen Eltern und meinen Großeltern, die damals noch lebten. Und da waren die Zeiten eigentlich eher nicht so rosig, was die Zukunft anbelangt. Es war so, dass die Preise für unsere Produkte immer weiter in den Keller gingen. Und als ich dann gesagt habe, ich will auch Landwirtschaft machen, sagten mir dann einige, das hat keine Zukunft. Und daraufhin habe ich immer geantwortet, Hunger haben die Leute immer und müssen essen. Und von daher war da eigentlich immer schon so der Grundgedanke, das ist eine Branche, die wird immer mal Krisenzeiten mitmachen. Aber die Lebensmittelerzeugung kann, die kann nicht verzichtet werden. Ja. Und auch auf Kleidung kann nicht verzichtet werden. Nein, von daher war ich immer zuversichtlich, dass es vielleicht harte Zeiten geben wird, aber dass es eine Branche ist, die es auch in den nächsten 100 Jahren geben wird.
Ja, ist so. Und ich finde auch, wenn man das mit Herzblut macht und wenn man das mit Leidenschaft macht, das merke ich bei mir immer, dann kommen die Leute auf und dann haben die ja Lust auf dein Produkt. So, ich weiß jetzt nicht, wie leidenschaftlich man Bauer sein kann oder Landwirt, aber trotzdem kauft man vielleicht gerne deine Sachen oder man geht gerne in deinen kleinen Laden oder vielleicht verkaufst du deine Sachen an einen Großhandel, das weiß ich jetzt nicht. Ja, das wird es halt immer geben, wenn man sympathisch ist und seine Arbeit gerne macht, dann geht das immer, finde ich. So, bist du dran oder bin ich dran?
Ich glaube, ich bin dran.
Ja.
Wenn du auf die Krefelder Geschichte zurückblickst, in welcher Zeit hättest du gerne den Laden gehabt und was hättest du dann verkauft?
Ich hätte gerne, ehrlich gesagt, in der Zeit gelebt, wo hier die Industrie, die Seidenindustrie ganz groß geworden ist.
Da muss ich direkt unterbrechen.
Ja.
Die Antwort auf die Frage, wann, zu welcher Zeit hättest du gerne in Krefeld gelebt, habe ich beantwortet vorab mit der Frage zur Zeit, als Krefeld zur Samt- und Seidenstadt aufgestiegen ist.
Ist nicht wahr. Das ist ja lustig.
Ja.
Doch, aber genau das ist doch das Ding. Wir sehen doch jetzt in unserem Alter, in 2022 sehen wir ja, was diese Stadt einmal war. Ist sie ja jetzt natürlich momentan nicht mehr komplett, klar, die Seidenindustrie gibt es auch nicht mehr, aber oder nicht mehr in dem Ausmaß, aber das ist doch total spannend, ja. Wir haben hier so viele schöne Bauten und ich hätte das schon gerne miterlebt, ich hätte das schon gerne gesehen und ganz ehrlich, dann hätte ich auch gerne Krawatten oder Seidenkleider verkauft. Also irgendwas ganz Großes, Mode für, früher wurde ja Mode nicht jeden Tag oder jede Woche gekauft, sondern man hat ja eher maßgeschneidert und sich, weiß ich nicht, vielleicht einmal im Monat was gekauft, ne, wenn man Geld hatte. Das ist eine Zeit, die ich mega spannend finde. Aber wieso fandst du das denn so spannend in der Zeit? Also für dich persönlich oder beruflich gesehen? Eher persönlich, oder?
Ja, ich sag mal eher aus Sicht als Krefelder.
Ja, ne?
Weil ich denke, dass das ein Zeitraum war, in der es Krefeld auch wirtschaftlich und finanziell einfach besser ging als heute. Also ich bin gerne Krefelder und bin auch sehr stolz, ein Linner zu sein, aber es tut mir auch schon in der Seele weh, wenn ich sehe, wie im Moment eigentlich die Stadt aussieht und wie sie finanziell dasteht.
Ja.
Ob es den Menschen zu der damaligen Zeit unbedingt in der breiten Masse besser ging als heute, das weiß ich auch nicht genau und wage ich auch zu bezweifeln. trotzdem wäre es einfach so aus Unternehmersicht wahrscheinlich einfach viel spannender gewesen, wo in Krefeld eben was zu bewirken war und wo auch Gestaltungsspielräume für die Politik vielleicht auch noch waren, weil man einfach auch Geld in der Kasse hatte.
Das stimmt und ich glaube einfach, dass viele Krefelder damals auch viel für die Stadt gemacht haben. Alleine die ganzen Parks, die wir haben, ja, die waren ja zum Teil, nicht alle, aber zum Teil waren die ja privat und oder waren private Gärten und das finde ich auch total spannend. Das hast du ja heute gar nicht mehr. Also klar, jetzt ist alles öffentlich und das ist auch total schön. Ich bin da auch deiner Meinung, früher war auch nicht alles schön und es gab auch sicherlich ganz viele Leute, denen es nicht so gut ging. Aber trotzdem glaube ich einfach die Zeit mega spannend. Und wo gibt es das denn heute noch, ne? Also habe ich jetzt gar keinen Vergleich im Prinzip zu. Ja. Aber lustig, dass wir die Frage gleich beantwortet haben vorab. Ich mache mal weiter mit der Frage für dich. Was ist eigentlich die Rinderunion West und was passiert da einmal im Monat und wie läuft das ab? Das weiß ich auch nicht.
Die Rinderunion West ist ein Rinderzuchtverband. Das heißt, das ist eigentlich ein Zusammenschluss von ganz vielen Landwirten, die eben alle eine gewisse Rasse, in dem Moment eben schwerpunktmäßig Holsteins, also die klassischen schwarz-weißen Kühe, dürfen auch mittlerweile rot-weiß sein. Also die gibt es in zwei Varianten. Und all diese Bauern, die diese Rinder züchten heißt eben selber dann auch, ja, dass der Nachwuchs auf dem Hof kommt. Das heißt, die Kälber werden da auch geboren und die werden großgezogen. Und wenn die selber dann einmal Milch geben, nachdem sie eigenes Kalb bekommen haben, dann werden die in Krefeld auf dieser Auktionshalle verkauft. Und dann können dann andere Bauern da hinkommen und auf dieser Versteigerung eben bieten, wie man das so klassisch kennt. Das heißt, da kommen dann 100 oder 200 Rinder auf diese Auktion und die werden dann einzeln in den Ring laufen lassen und dann sitzen darum Bauern oder Händler und bieten dann klassisch per Handzeichen auf die Tiere, die da sind. Wir haben einen direkten Bezug tatsächlich auch zu der Auktionshalle.
Echt?
Ja, wir betreuen das schon seit über 30 oder 40 Jahren und bereiten die Hallen für die Auktion vor und machen auch hinterher wieder sauber und übernehmen da die Reinigung. Von daher bin ich da auch tatsächlich ein- bis zweimal im Monat.
Soll ich dir mal sagen, was lustig ist? Ich bin da sogar fast groß geworden an der Halle. Als Jugendliche sind wir da hingezogen, hinter der Halle die Straße direkt, das ist die Prinzenbergstraße. Ja. Und da habe ich gewohnt und habe das immer gesehen, wenn da die Kühe kamen. Und wir haben uns immer gefragt, was passiert da so? Ne? Meine Eltern wohnen da auch heute noch, also deswegen komme ich da auch öfter mal vorbei.
Also die Rinderunion West hält diese Halle mittlerweile, die war mal städtisch und diese Rinderunion West hat die dann als Verband von der Stadt abgekauft. Heute finden da nur noch Rindviehauktionen statt, damals waren da auch noch andere Tierarten stark präsent, also dann wurden auch noch Ferkel und Schweine da verkauft. Darüber hinaus macht die Rinderunion West noch ein paar andere Dinge, die haben also mittlerweile betreuen die das ganze Gebiet vom Saarland bis über Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und aufgrund der immer weniger werdenden Betriebe wird diese Fläche wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch weiter wachsen, wo dann Landwirte innerhalb dieser Rinderunion gebunden sind oder verbunden sind. Es ist ja so, dass mittlerweile auch viele Tiere künstlich besamt werden. Ebenfalls das Gros der Tiere wird künstlich besamt. Es gibt nicht mehr den einen Zuchtbullen im Ort, sondern man kann dann eben bei seinem Zuchtverband auch dementsprechend die Bullen aussuchen und dann dementsprechend auch den Samen kaufen und dann eben nach dementsprechenden Bullen jeweils dann auswählen, für welche Kuh nehme ich welchen Bullen. Und da berät die auch. Das heißt, ja, man versucht ja in dem Moment, wo man züchtet, immer, dass man die nachkommende Generation etwas besser macht, sei es, weil dass sie gesünder wird oder dass sie langlebiger ist, dass sie einfach robuster werden, dass die vielleicht auch natürlich ab und zu ein bisschen mehr Milch geben, je nachdem. Aber deshalb gibt es nicht einen perfekten Bullen, sondern es gibt für jede Kuh einmal einen, der eben am besten zu ihr passt.
Ja.
Und der wird dann auch gerne mit Mitarbeitern der Rinderunion West ausgewählt. Also das heißt, die machen so einen Rundum-Service in Sachen Milchviehhaltung.
Mein Gott. Das ist aber interessant.
Und dieser Standort da ist eben eine Niederlassung, wo dann eben auch Tiere versteigert werden.
Ah, okay. Das ist ja spannend. Da guckt man ja gar nicht so hinter, ne, als Laie. Ich habe jetzt Frage 7.
Ich bin immer noch bei Frage 4.
Du bist immer noch bei Frage 4? Na, ja, dann machst du mal
dran.
Weiter.
Wie wählst du aus, was in deinen Laden kommt?
Ja, wie wähle ich das aus? Also ich fange mal so ein bisschen an. Vor Corona bin ich natürlich viel auf Messen gefahren und es ist so, dass die Messen immer eigentlich in Berlin angefangen haben, die Modemessen, und sind dann, hast du immer ein paar Wochen später die Messe in Düsseldorf und ich bin eigentlich immer nach Berlin erst gefahren, habe da einmal geguckt, was es so gibt, weil manche kleinen Labels, die ja, noch nicht so groß sind und vielleicht noch nicht so viel Geld haben, um auf einer großen Messe zu stehen, die waren dann halt erst in Berlin vertreten. Und du hast natürlich auch immer die Chance, eher wenn du ein Produkt irgendwo siehst und als Erster erkennst, dass du das in dein Geschäft bekommst und nicht vielleicht deinen Nachbarladen, ne? So habe ich das gemacht. Mittlerweile ist das so, dass weniger Messen sind, sondern du hast mehr so Showrooms. Das heißt also, wie soll ich sagen, so Büros, wo halt dann die ganzen Modelabels sind. Und dann gehst du da halt hin und schaust halt, was die so anbieten, und das suchst du dir halt für deine Kundschaft aus. Aber es dauert halt auch, finde ich, bis du so ein bisschen für dich entdeckt hast, was du deinem Kunden anbieten möchtest. Weißt du, so jetzt habe ich meine Stammkunden, ich weiß, wem was gefällt, und das kaufe ich auch gerne ein, weil ich einfach ja meinen Kunden vor Augen habe. Andererseits muss ich natürlich auch mal so ein bisschen gucken, was sind die Trends, wo geht es so ein bisschen hin, probiere ich mal was Neues aus. Ja.
Wie gehst du davor, wenn du sagst, ich probiere was Neues aus, wo du sagst, das sieht total anders aus als das, was ich selber im Laden habe, und gehe ich das Risiko ein, das zu kaufen? Wie wägst du da ab?
Also ich nehme eine kleine Menge, das ist der erste Gedanke, und der zweite ist, manchmal kann man das auch nochmal absprechen mit den Labels und sagen, okay, gut, wenn es gar nicht funktioniert, kann ich es vielleicht tauschen oder zurückgeben. Das ist in seltenen Fällen der Fall, aber manchmal geht das auch. Ganz ehrlich, ich probiere es einfach, fertig. Und wenn ich Pech habe, dann ist das so. Und das ist, finde ich, unternehmerisches Risiko, ne? Meistens habe ich aber Glück, meistens funktioniert es, weil ich selber das Produkt gut finde. Und dann gibt es auf jeden Fall auch noch irgendwen, der es ja auch gut findet. Also so ist das meistens, ja.
Wenn es dir nicht gefällt, kommt es auch nicht in den Laden.
Ja, genau. Und es ist meistens so, wenn mir zum Beispiel jemand von einem Label etwas, ich sage jetzt mal, aufdrängt oder sagt, ja, nimm das auf jeden Fall, weil das ist ein super gutes Produkt und ich bin unsicher, dann ist es oft auch, dass es nicht funktioniert. Manchmal auch schon. Also es ist immer so, ja, ist so ein Mischmasch. Aber eigentlich das, was mir gefällt, das kommt in den Laden, und das geht auch meistens, ja. Das funktioniert meistens.
Du bist dran.
Genau, ich bin dran. Schildere doch mal deinen typischen Dienstag.
Ja, ich habe einen gewissen Ablauf von Routinearbeiten, die auch an jedem Dienstag stattfinden. Drumherum kann dann immer alles so ein bisschen variieren. Der typische Dienstag in der Heuernte sieht eben anders aus als der typische Dienstag jetzt im Herbst, wenn vielleicht Zuckerrüben gerodet werden und Weizen gesät wird.
Okay.
Von daher ist das schwierig zu sagen, den typischen Dienstag, aber wir müssen für den Laden immer an jedem Dienstag die Eier aus dem Hühnernest geholt werden. Es müssen immer die Schweine gefüttert werden. Es müssen immer die Rinder gefüttert werden. Sei denn, ist es Sommer, dann stehen alle auf der Wiese oder auf der Weide.
Okay.
Dann brauche ich die Rinder nicht füttern. Jetzt ist Winter, oder ist der Winter kommt und die ersten kommen in den Stall. Und dann fängt der Dienstagmorgen damit an, die Rinder zu füttern. Dann sortiere ich in der Regel die Eier vom Vortag, weil wir eben nach Gewichtsklassen und Größenklassen die Eier verkaufen müssen. Da schreibt die EU vor, wie dann der Eierverkauf stattzufinden hat, unter welchen Bedingungen. Das heißt, danach wird dann auch eben das Ei in den Laden gebracht. Und dann kümmere ich mich noch um die Schweine. Wir haben als einer der wenigen Betriebe auch eine Freilandhaltung von Schweinen.
Wow.
Und das heißt, da geht es dann in spezielle Arbeitsklamotten. Dann müssen wir Gummistiefel anziehen bei dem aktuellen Wetter, wenn es nass und kalt ist. Das heißt, da haben wir keinen Stall mehr, sondern die Tiere sind eigentlich das ganze Jahr über draußen. Und dann wird da auch der Füllstand der Futterautomaten kontrolliert, der Wasserstand kontrolliert. Geht es allen Tieren gut? Sind alle gesund? So, das passiert eigentlich bei jedem Stallbetritt oder bei jedem Betritt der Fläche der Wiese wird immer geguckt, sind alle Tiere da?
Okay.
Sind alle gesund? Sieht eins irgendwie krank aus? Ist genug Futter da? Ist genug Wasser da? Also das gehört im Prinzip zu der Routine dazu, wenn wir in den Stallbereich gehen. Und wenn wir dann ins Feld gehen oder Feldarbeit ansteht, dann sind die Maschinen alle in Ordnung. Ist der Zustand der Maschine in Ordnung? Kann ich damit überhaupt losfahren?
Ja,
das sind so ein paar Routineabläufe. Aber ansonsten geht es dann eben jahreszeitspezifisch immer darum, welche Arbeiten stehen jetzt überhaupt an.
Mhm.
Dann muss man halt eben auch abwägen, was mache ich zu welcher Zeit jetzt? Oder was mache ich mal als erstes? Bevor ich jetzt in den Stall gehe, bringe ich da erstmal noch eine Ladung Weizen zur Mühle, in der Hoffnung, ich muss wenig anstehen. Oder ist es aber jetzt zwingend notwendig, dass ich jetzt erstmal aufs Feld fahre und Heu oder Stroh presse, weil es droht in 2 Stunden zu regnen und wir wollen es noch trocken bergen.
Mhm.
Und da ist so der klassische Dienstag, ist im Prinzip die Antwort ist, den gibt es nicht.
Ja, kann ich gut verstehen, ja, das stimmt. Ich glaube, jetzt bist du wieder dran.
Ja. Wie bist du zu dem Entschluss überhaupt gekommen, zu sagen, in Krefeld mache ich jetzt mal ein Modegeschäft auf, auch vor dem Hintergrund eben der Geschichte, dass wir ja schon eine durchaus modebewusste Stadt waren?
Also ich muss sagen, das war eigentlich gar nicht meine Idee, sondern ich hatte eine Geschäftspartnerin die ersten 3 Jahre und es war ihre Idee. Sie wollte das gerne machen und dann habe ich einfach gesagt, ich mache mit. So bin ich da erstmal so ein bisschen reingeplumpst, wobei ich aber sagen muss, dass ich schon immer sehr modeinteressiert war, das auf jeden Fall, aber ich kam ja jetzt aus einem ganz anderen Bereich. Ne? Theater und Kostüm ist noch schon ein bisschen anders als Mode. Ja, und dann bin ich so da reingerutscht und habe mir das eigentlich so ein bisschen erarbeitet, muss man schon sagen. Wir haben uns dann nach 3 Jahren getrennt und dann habe ich das weitergemacht. Ja, habe mir das so zusammengebaut. So kann ich das beantworten. Genau, es ist eher so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde so. Ja, ungeplant, aber alles gut soweit.
Sehr schön.
Hattest du denn eigentlich einen beruflichen Plan B?
Eigentlich ist das gerade der Plan B.
Ja, echt? Ja, was war denn Plan A?
Ja, Plan A war eigentlich, dass ich irgendwas im landwirtschaftlichen Bereich mache, dass ich aber wahrscheinlich nicht den elterlichen Betrieb irgendwann mal weiterführe. Ich habe noch einen jüngeren Bruder und da war irgendwie immer klar, der wird auf jeden Fall der Nachfolger. Der war auch oder ist deutlich jünger als ich und meine Eltern sind sehr jung Eltern geworden mit mir dann. Und das hat immer bedeutet, wenn ich ins Berufsleben einsteige, dann müssen meine Eltern auch noch 20 Jahre arbeiten.
Ah, okay.
Und der Betrieb war auch damals einfach nicht groß genug, dass man sagen könnte, wir können davon jetzt alle leben. Es müssten ja dann 1, 2, 3 Familien mindestens davon leben können. Und ja, dadurch, dass ich dann studieren gegangen bin, war eigentlich klar, ich mache irgendwas in der Branche.
Okay.
Aber als ich dann gemerkt habe, dass das so alles nicht das Wahre ist, habe ich dann entschieden, nee, du gehst jetzt nach Hause und baust dann eben dementsprechend die Betriebszweige aus, in denen du dich dann auch wohlfühlst. Und ja, das war dann quasi vor anderthalb Jahren jetzt ungefähr.
Ach,
dann
echt?
Der Plan
so kurz
B.
Erst? Mhm.
Vorher habe ich natürlich, man ist, wenn man auf einem Hof groß wird und sich auch dann mit der Familie gut versteht, sowieso sehr viel auf dem Hof und hilft dann auch eben dann dementsprechend. Aber ja, das berufliche Umfeld hat dann eben dazu geführt, dass ich mich dann dazu bewusst entschieden habe, dass wir diese Entwicklung jetzt machen und ich dann ja tatsächlich der reine Praktiker geworden bin.
Ja, cool. Bist ja auch glücklich damit
ich
jetzt.
Ich bereue auf jeden Fall keinen Tag bis jetzt.
Das klingt sehr, sehr gut. Super. Was hältst du von sozialer Landwirtschaft? Also ich weiß zum Beispiel nicht, was das jetzt ist.
Ja, also ich denke, das zielt darauf ab, die Frage, dass man diese Gemeinschaften meint, die eben gemeinsam einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften und dann dementsprechend ausschließlich davon relativ autark leben, was auf ihrem Hof wächst. Also das würde ich jetzt erstmal darunter verstehen.
Okay.
Man sieht immer wieder so Berichte, wo es so eine Art Kommune gibt, die dann einen Hof bewirtschaftet und dann gibt es da verschiedene Leute, die erzeugen das Gemüse, verschiedene erzeugen das Fleisch oder die Milch und alle leben nur davon. Oder eben davon, dass sie es auch verkaufen, natürlich.
Ja.
Also wäre jetzt kein Modell für mich.
Mhm.
Dafür bin ich viel zu gern auch Unternehmer.
Mhm.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert, aber ich selber wäre kein Typ dafür.
Mhm.
Ja.
Ja, verstehe. Ist ja so ein bisschen so wie Hippie-Kommune, ne? Also so klingt das so ein bisschen, ne?
Ja.
Da darf man ja so sagen.
Ja.
So, jetzt bist du, glaube ich, wieder dran.
Ja, die Frage hatte ich auch hier stehen, was du davon hältst.
Ach so, echt?
Hast du aber quasi gerade sehr schön umschrieben und beantwortet. Hast du schon mal auf so einem Selbstpflücker Blumenfeld Blumen gepflückt? Und dann, wenn ja, war das zufällig in Krefeld?
Ja, habe ich tatsächlich und es war zufällig in Krefeld. Lass mich nicht lügen, ich glaube, es war auf der Oberbenrader Straße. Aber das ist schon sehr, sehr viele Jahre her. Ich würde es gerne wieder machen, aber das Problem ist einfach, ich habe einfach eigentlich gar keine Zeit. Der einzige Tag ist, wenn überhaupt, der Sonntag und ja, dann komme ich schon gar nicht mehr aufs Feld. Und selbe Frage auch an dich. Hast du das schon mal gemacht?
Nee.
Ja.
An so einem, sag ich jetzt mal, Schnittblumenfeld war ich noch nicht. Ich habe aber tatsächlich schon mal beim Berufskollegen Sonnenblumen geschnitten, weil wir die für Dekozwecke brauchten und habe das dann dementsprechend auch in die Kasse dann geschmissen, das Geld.
Okay, ja, siehst du, also hast du es ja auch schon mal gemacht.
Ja,
so,
genau.
Im entferntesten Sinne. So, jetzt, ich lese das jetzt einfach mal vor, die Frage. In einem Familienbetrieb hört man sicher viele Geschichten von früher. Ist häufig dabei, früher war alles besser? Wenn du dich so vielleicht mit deinen Eltern oder Großeltern unterhältst, sagen die immer, früher war alles besser? Oder tun die das?
Sowohl nicht? Als auch. Okay. Also natürlich, wir waren ein Mehrgenerationenhaushalt oder sind es jetzt wieder. In dem Moment, wo wir Kinder bekommen haben, sind jetzt wieder Enkelkinder und Großeltern ziemlich nah beieinander, auch wenn nicht mehr unter einem Dach. Aber als ich Kind war, lebten unsere Großeltern zumindest bei uns. Wir hatten eine gemeinsame Küche. Das heißt, es war tatsächlich der klassische Mehrgenerationenhaushalt. Und da war es eher so, dass mein Opa gesagt hat, nee, früher war nicht alles besser.
Okay.
Das war alles viel körperlich intensiver, anstrengender, die Arbeit war härter, die Lebensbedingungen waren schlechter. Das war aber dann auch die Kriegsgeneration.
Okay.
Und dementsprechend war es so, dass er das eher oder mit seinen Augen dann eben vieles einfacher und angenehmer auch geworden ist.
Mhm.
Und bei meinem Vater ist es natürlich so, dass er immer heute mit früher vergleicht. Er ist aber dann eben eine Generation, die keinen Hunger und keinen Krieg erlebt hat, der auch Phasen erlebt hat, wo die Preise, die wir erzielen konnten, andere waren, weil wir auch ein anderes politisches System dahinter hatten. Das heißt, ich höre oft den Satz, früher war das aber so und so, aber das hat nicht immer irgendwie
ist
jetzt so.
Ist nicht wertend.
Genau,
dann.
Das ist bei uns eher selten der Fall, ob es besser oder schlechter war, kann ich jetzt so nicht behaupten.
Jetzt lese ich auch nochmal die Frage vor. Wenn Sie erzählt bekommen, wie früher gearbeitet wurde, unterscheidet sich das viel? Und was könnten Sie sich davon nicht vorstellen, heute noch zu tun?
Ich habe immer ein Bild vor Augen. Da haben wir mal einen neuen Trecker auf den Hof bekommen. Und das ist natürlich für uns auch immer, ich sage, ist immer was Besonderes, wenn man sich dazu entscheidet, so viel Geld auszugeben.
Mhm.
Ich war, glaube ich, noch relativ klein, hatte keinen eigenen Führerschein und habe mit meinem Opa da drauf gesessen.
Mhm.
Und der hat gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich diesen großen Apparat hinstellen soll. Als ich angefangen habe zu arbeiten, bin ich halt noch hinter dem Pferd hergelaufen oder hinter zwei Pferden und habe mit dem Pferd gepflügt. Das war dann immer so eine Vorstellung, wo ich gedacht habe, wie soll es heute gehen?
Ja.
Und wie sollten wir heute so jetzt die Welt ernähren? Da denke ich immer auch, ich glaube, ich wäre dazu heute nicht mehr in der Lage. Die Situation hat es damals vielleicht erforderlich gemacht, aber ob ich es heute könnte, also da muss ich schon sagen, bin ich froh, dass wir es so komfortabel haben, wie wir es heute haben. Also dass auch bei uns der Fortschritt Einzug erhalten hat in der Branche.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, denkt man ja auch gar nicht so drüber nach heute. Ne? Heute ist ja Trecker total normal, hat ja jeder so ungefähr. Klar, dass das gar nicht so lange her ist, dass die mit dem Pferd raus sind. Denkt man überhaupt nicht mehr, dass das so ist. Stimmt. Die wievielte Frage hast du jetzt?
13,
ja, dann bist du dran.
So ein bisschen Themawechsel.
Ja.
Aber bezieht sich auch auf deine Branche.
Mhm.
Könntest du dir vorstellen, dass du auf einem Bauernhof eine Modenschau veranstaltest? Und wenn ja, wie würde die aussehen?
Ja, könnte ich mir vorstellen. Die würde so aussehen, dass, also man müsste halt gucken, so in welchen Räumlichkeiten man das macht. Und ich würde daraus so eine Art Hoffest machen. Ich sage jetzt mal, ne, wir kommen jetzt gerade in die Grünkohlzeit, ne, dass du sagst, okay, wir machen ein Herbstfest oder ein Grünkohlfest oder ein Event und man lädt seine Kunden ein und jeder kann vielleicht auch die Dinge essen oder probieren, die es halt auf diesem Hof gibt. Zum Beispiel, dass man das so mit einbindet und vielleicht, man kann wahrscheinlich nicht durch den Kutschstall laufen oder ich weiß ja nicht, wie das da so aussieht. Ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, dass man so ein Event oder eine Modenschau in so einem Bauernhof auf jeden Fall macht und das halt alles mit einbindet. Das ganze Essen, die Lebensmittel, Getränke vielleicht auch, was auch immer. Doch das, und das würde auch gut laufen, da bin ich mir sogar sicher. Wenn man das regelmäßig macht, bin ich mir sehr sicher. Jetzt eine Frage an uns beide. Wie läuft bei uns der Betrieb, wenn das Internet für 2 Wochen ausfällt? Wie ist das bei dir? Beantworte du mal zuerst.
Grundsätzlich würde das nicht dazu führen, dass unser gesamter Betrieb stillsteht. Eher weniger. Aber wir nutzen natürlich auch hier und da das Internet, um uns den Alltag zu erleichtern. Also ich müsste dann eben wieder zur Bankfiliale gehen und meine Bankgeschäfte dort erledigen. Ich würde auch mal Ruhe über WhatsApp bekommen oder die anderen sozialen Medien. Das würde ich wahrscheinlich sehr gut finden. Ich könnte aber allerdings auch keine Verbindung mehr zu unserem Verkaufsautomaten aufbauen.
Ah, okay.
Wo ich immer online die Daten abrufe, wie denn da gerade welcher Füllstand ist. Das wäre jetzt kein großes Problem. Also wir könnten größtenteils ohne Internet und auch zum Teil sogar ohne Strom durchaus ein paar Tage zurechtkommen.
Ja, ne? Also ist bei mir im Prinzip dasselbe. Du bist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen moderner aufgestellt als ich, was das Internet angeht. Ich glaube, bei mir ist es einfach so, ich könnte keine EC-Zahlung mehr annehmen. Das ist bei mir ein großes Thema. Das wird ein bisschen schwierig, aber nicht unlösbar. Bei mir auch genau die Bankgeschäfte, müsste ich halt auch zur Bank, was aber auch nicht schlimm ist. Und so wie du sehe ich das genauso. Man hätte endlich Ruhe über WhatsApp und über Instagram. Also ich finde das, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen entspannter. Wobei ich persönlich mir auch ein bisschen Inspiration hole über das Internet. Ne? Also ich gucke, ne, wo ist was in oder was ist gerade trendy. Ne? Ja, aber ganz ehrlich, 2 Wochen darauf verzichten, ich finde das jetzt nicht tragisch. Also es ist alles definitiv machbar, auch ohne das Internet.
Geht mir ganz genauso. Ja. Also 14 Tage schaffe ich locker.
Ja, locker. Das stimmt. Würdest du gerne das Gleiche machen, aber woanders?
Sehr gerne.
Okay.
Ich habe jetzt das Problem, dass ich schon sehr WhatsApp-treu bin. Ich bin gerne Linna und fühle mich da halt in unserem Vorort auch sehr wohl. Habe aber schon oft auch mit meiner Frau darüber gesprochen oder auch mit der Familie immer mal wieder den Gedanken gehegt, was ist, wenn wir hier alles zurücklassen und dahin gehen, wo es wo man das Gefühl hat, dass man da noch gebraucht wird.
Ja.
Deswegen haben wir es schon, also könnte ich mir durchaus vorstellen, in einer anderen Region
okay.
der Welt oder vielleicht auch in unserem Land dann einen Betrieb zu gründen. Wenn meine Familie sagen würde, okay, wir gehen mit, dann würde ich auch tatsächlich intensiver danach
ach ja, cool.
nach anderen Möglichkeiten suchen.
Ja.
Wird mir, glaube ich, auch nicht leicht fallen, aber man hat halt das Gefühl, dass man ja hier oftmals so eine unerwünschte Person ist. Ja, das Berufsfeld bei uns ist sehr stark negativ behaftet mittlerweile.
Okay.
Ich sag mal, im Freistaat Bayern ist es noch ganz anders. Da gibt es noch ein Landwirtschaftsstrukturgesetz oder so ähnlich.
Ja.
Und ich glaube, ich wäre eigentlich viel lieber dort Landwirt,
okay.
wenn ich nicht hier zu Hause wäre.
Ja, aber man weiß ja auch nicht, was sich so entwickelt, ne?
Genau.
Sage ich auch immer.
Ich habe eine Frage an uns beide. Klimawandel, Öffnungszeiten und Saisonverschiebung. Wo müssen wir da ganz neu denken?
Ja, bezieht sich jetzt wahrscheinlich auf die aktuelle Situation. Also ich habe auch schon mal überlegt, ob ich bei mir die Öffnungszeiten ändere. Aber das Ding ist, also ich sage es jetzt einfach auch so konkret, wie es ist. Ich habe die Heizung sowieso fast nie an bei mir im Laden. Es ist auch relativ kalt. Also ich verbrauche sowieso nicht so viel. Ja, falls ich die Frage jetzt richtig verstanden habe.
Ich hätte jetzt,
oder?
Also gut, an den Gas- oder Ölverbrauch habe ich jetzt erstmal natürlich indirekt schon gedacht. Aber neu denken, da versuche ich dann auch, aus unserer Sicht das Positive aus dem Klimawandel rauszuziehen. Ich weiß nicht, wo der uns noch hinführt.
Ja, ja.
Aber wenn es halt bei uns jetzt deutlich wärmer wird, kann ich mir auch vorstellen, in 20 Jahren oder in 30 Jahren, wenn es meine Kinder weitermachen wollen, bauen wir vielleicht Wein an. Ich weiß es nicht.
Aber
ich versuche auf jeden Fall, auch aus diesem Damoklesschwert, was da über uns steht, dass es eben viel wärmer wird, dass wir viel mehr CO2 in der Atmosphäre haben, auch dann eben aus pflanzenbaulicher Sicht, das dann positiver zu sehen, weil wir dadurch auch neue Chancen und neue Möglichkeiten bekommen. Ne? Mit allen Nachteilen, die da auch hinterstehen, sei es Wasserknappheit oder extremere Wetterlagen, die eben den Anbau komplett auf den Kopf stellen könnten.
Ja.
Öffnungszeiten habe ich jetzt kein Problem mit.
Ja, also ich könnte
Saisonverschiebung, vielleicht können wir in 30 oder 100 Jahren auch bei uns zweimal im Jahr ernten. Keine Ahnung, was da alles noch kommt.
Ja.
Aber bei Saisonverschiebung bei dir, weiß ich nicht, ob du dann das ganze Jahr über Sommermode anbieten würdest oder wie die Frage gemeint ist.
Ich weiß auch nicht so richtig, wie die Frage gemeint ist, aber also bei mir ist das ähnlich. Ich habe irgendwann aufgehört, Wintermäntel einzukaufen, weil mir das einfach zu viel war. Ich habe da auch gar keinen Platz für. Ja, genau. Warte mal, dann mache ich mal weiter. Für Händler gibt es sowas wie eine Werbegemeinschaft. Gibt es sowas auch für Landwirte? Wenn ja, was bespricht und organisiert ihr da gemeinsam?
Also spontan würde ich sagen, nee, gibt's nicht. Ich weiß aber, dass es durchaus Angebote über die Landwirtschaftskammer gibt, wo man sich an so Zusammenschlüssen beteiligen kann, wo man dann auf der Seite, Internetseite der Kammer alle Informationen über Hofläden in der Region bekommt oder so. Haben wir uns bisher noch nicht so stark beteiligt.
Okay.
Da würde ich sagen, nutzen wir eben gerade auch dann Instagram, um über uns zu informieren und ja, nutzt da aber keine gemeinsame Werbeplattform.
Aber du machst schon Instagram.
Ja, ich mache zumindest zum Teil die Bilder dafür.
Ah, super.
Und die Kommentare, die da stehen. Aber ich muss auch gestehen, den größten Teil übernimmt meine Frau.
Ja, aber das ist Hauptsache einer von euch beiden.
Ja. Nee, wir sind.
Aber ihr macht das auch alleine, ja.
Ja.
Ja, super. Und wie ist eigentlich, wenn wir schon bei deiner Frau sind, die Frauenquote bei den Landwirten?
Sie wächst, aber ganz langsam.
Okay.
Es ist ja so, dass immer häufiger die Töchter sagen, ja, okay, Mama, Papa, ich mache jetzt eine Ausbildung oder ich studiere auch Landwirtschaft und ich übernehme den Betrieb auch. Es gibt im Vergleich zu früher, würde ich sagen, immer mehr, aber es sind natürlich noch verschwindend geringe Anzahlen. Ich kenne aber auch die Prozentzahlen ehrlich gesagt nicht genau.
Aber es sind auf jeden Fall weniger. Kommt,
genau. Aber in der Berufsschulklasse sitzen von 20 Schülern vielleicht 2 oder 3 Mädchen oder manchmal auch keins.
Mhm. Na okay. Ich lese dir die Frage jetzt einfach mal vor. Mhm. Kannst du dir vorstellen, einen Hühnerstall mitten in der Stadt, und wie müsste der aussehen, der Hühnerstall mitten in der Stadt?
Also ich brauche nur eine große Wiese, die groß genug ist. Und dann geht das durchaus. Also wir betreiben gerade aktuell 5 mobile Hühnerställe.
Ah.
Und dementsprechend, der muss an der Anzahl der Hühner entsprechend angepasst sein. Ansonsten hätte ich keine Bedenken, einen kleinen Hühnerstall, der möglichst auf der Stelle bewegt werden kann oder auf der Fläche, damit man eine gleichmäßige Nutzung der Fläche hat, kann ich mir das durchaus vorstellen. Allein um der Stadtbevölkerung zu zeigen, wie denn ein Ei produziert wird. Dass es eben nicht in der Fabrik gemacht wird, sondern dass die Kinder, die in der Stadt aufwachsen, auch sehen, dass das Ei von der Henne kommt. Weil es ist schon erschreckend. Früher, wie du das gesagt hast, gab es immer einen Bezug zur Landwirtschaft.
Ja, immer.
Und im Ort gab es mehrere Betriebe und irgendeiner hatte immer was damit zu tun. Und das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Wir haben nur noch so wenige Betriebe, dass ganz viele eben diesen Bezug verloren haben. Und gerade deswegen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall.
Ja,
also
ne?
Wenn mir die Stadt Krefeld sagt, betreibt ein Hühnermobil mit 50 Hühnern mitten auf dem Ostwall, ich wäre dabei.
Ja, ne? Ich finde das
auch mit allen Risiken, die dazugehören, was den Diebstahl oder den Vandalismus anbelangt, aber oder vor einer Schule, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
Ja, ne? Ich weiß ja auch noch, wie das ist. Bin bei meinen Großeltern, die hatten auch einen Hof. Deswegen, man kennt das ja so, ne? Aber ja, heutzutage, die Kinder kennen das ja wirklich nicht.
Ja.
Wie du das schon sagst, ja.
So, jetzt kommt deine Kreativität ins Spiel.
Oh Gott.
Du hast freie Hand bei der Ausgestaltung des aktuellen Kaufhofgebäudes. Wie belegst und gestaltest du die Fläche und wie sieht das in 65 Jahren aus?
In 65 Jahren?
Hier steht 65 Jahre.
Mann. Okay, was in 65 Jahren ist, weiß ich natürlich nicht. Aber also ich glaube, man sollte das Konzept Kaufhof neu denken, wobei das definitiv kein schlechtes Konzept ist. Das ist im Grunde genommen super, in dem Sinne eine Markthalle zu haben, wo verschiedene Produkte angeboten werden. Ich muss aber sagen, ich fand das zum Beispiel früher einfach super, dass es unten einen Supermarkt gab. Ja, dass du einfach runtergehen konntest unten Lebensmittel oder von mir aus
auch. Mit der Rolltreppe runtergefahren mega. Und hast auf das ganze Obst und Gemüse
geil,
geguckt.
Oder?
Ne, das war immer toll.
Ja, das war wirklich so toll. Auch im Hortenhaus damals. Ne? Sowas zum Beispiel fehlt total. Von mir aus kann es auch so eine kleine Ecke geben, die mit so edlen Sachen gefüllt ist. Das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Aber zum Beispiel, wenn du mal nach Berlin guckst, das KDW, natürlich ist das ein edles Kaufhaus, aber das ist toll. Das ist das einzige Kaufhaus, in das man geht. Gut, Bräuninger ist ja eher ein Modekaufhaus, aber in Spanien, El Corte Inglés, ne, in Palma, ey, das ist voll das Ding. Und du hast unten ja so eine, auch einen Supermarkt und ganz oben hast du eine edle Abteilung, dann hast du oben drüber eine Dachterrasse über die ganze Stadt. Also einfach Kaufhof ein bisschen neu denken, mal neue Marken rein, die ganzen alten Schmuder raus und was am wichtigsten ist, einfach vernünftige Leute reinbringen, die einem auch was verkaufen können. Weil das Einzige, was ich immer höre von meinen Kunden, da war keiner, den ich ansprechen konnte. Oder egal von wem, weißt du, es gibt einfach auch keine Verkäufer mehr.
Ja.
Keine Leute auf den Flächen und das funktioniert nicht. Weil der Kunde kann sich nicht selber bedienen. Der Kunde muss auch mal beraten werden. Und wenn das nicht da ist, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn das Eis den Bach runtergeht.
Ja.
Leider. So, du bekommst zum Jubiläum den angrenzenden Hirschfelder Platz in der Innenstadt für die Landwirtschaft geschenkt. Was wächst da in 65 Jahren und wie sieht er aus? Vielleicht kannst du da deine Hühner erstmal draufstellen.
Ich muss gestehen, ich habe den Hirschfelder Platz gerade nicht ganz vor Augen.
Ich auch nicht, obwohl er mir was sagt. Aber ich weiß auch gerade nicht, wo der ist.
Wenn ich freie Hand habe, würde ich den auf jeden Fall entsiegeln, will ich es mal nennen. Ich weiß nicht, wie grün er ist oder ob er zugepflastert ist oder zugeteert ist. Aber ich würde ihn auf jeden Fall so gestalten, dass man sich gerne aufhält.
Ja.
Sei es einfach nur in einer Grünlandschaft oder eben auch für die urbane Landwirtschaft nutzen. Also jemand, der in der Stadt wohnt, auch selber dann da was anbauen kann.
Ja.
Also warum nicht, wenn wir es schaffen, die Krefelder Innenstadt autofrei zu bekommen, haben wir vielleicht auch eine Luft, die dementsprechend dafür sorgt, dass man auch wieder gerne sein Gemüse dann dort selber anpflanzen kann.
Also wir haben es sogar geschafft, auf unserer Terrasse Gemüse anzubauen, in kleinen Tontöpfchen. Also wird das ja in der Stadt auch funktionieren.
Absolut.
So, dann kommen wir zu unserem Quiz. Stelle ich hier die erste Frage. Wie groß ist die Gesamtfläche der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Krefeld? A, 28% des gesamten Stadtgebietes, B, ca. 37% des gesamten Stadtgebietes oder C, 46% des gesamten Stadtgebietes?
C, 46% würde ich tippen.
Echt? Wie kommst du da drauf? Ich könnte das gar nicht beantworten. Also C, 46.
Mhm.
Super.
Du bist dran, ne? Wir wechseln uns ab, oder?
Ah, ja, ja.
Ist die Waldfläche in Krefeld in den letzten 20 Jahren A, kleiner geworden, B, größer geworden, C, gleich geblieben?
Waldfläche?
Wald, ja.
Ich glaube, sie ist gleich geblieben, würde ich jetzt mal so sagen.
Gefühlt würde ich sagen, hier wächst alles zu, aber ich weiß auch, dass ja darüber diskutiert wird, ob wir genug Nachpflanzungen an Bäumen haben. Ich kann es auch ehrlich gesagt.
Also bei wirklich Wald... Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, gleich geblieben. Ja. So, dann stelle ich dir die nächste Frage. Wann wurde die erste Genehmigung zur Errichtung einer Rohrzuckerfabrik in Krefeld beantragt? A, 1745, B, 1805 oder C, 1875? Genehmigung zur Errichtung einer Rohrzuckerfabrik.
Ich würde auf das Letztere tippen.
Ich auch.
Weil Rohrzucker haben wir ja dann wahrscheinlich importiert. Dann würde ich eben sagen, das Letzte.
Ja. Hast du noch eine Frage?
Ja. Bei wie viel Euro lag der Zuckerpreis Anfang des 19. Jahrhunderts im Rheinland? A, 20 Euro pro Kilogramm, B, 120 Euro pro Kilogramm, C, 200 Euro pro Kilogramm.
Wann nochmal?
Anfang des 19. Jahrhunderts im Rheinland.
Ich würde A sagen, aber...
Ja, es war ja so, dass du mir ja gerade gesagt hast, dass wir eine Genehmigung für eine Rohrzuckeranlage bekommen haben, ne?
Ja.
Vermutlich, weil der Zucker so teuer war.
Ah, ja. Na, siehste.
Also.
War der wahrscheinlich am teuersten, ne?
Ja. Also man hat tatsächlich Anfang des 19. Jahrhunderts 200 Euro pro Kilogramm Zucker bezahlt.
Boah, das war viel.
Das ist abgefahren viel.
Oder? Ich weiß ja nicht, was das heute kostet.
Ich weiß, was wir für... Also die Tonne Zuckerrüben mit 16-17% Zuckergehalt kostet im Verkauf auf jeden Fall keine 40 Euro.
Nee, ne?
Aber da muss ja noch der Zucker daraus gewonnen werden. Ne? Aber ich weiß auch gerade nicht, was ein Kilo Zucker kostet im Geschäft.
Tja, das weiß ich auch nicht, weil ich so selten Zucker kaufe. Aber ich habe letztens mal welchen gekauft. Ich weiß aber nicht mehr, was ich bezahlt habe. Also es kommt ja auch mal drauf an, ist es Biozucker, ist es Rohrzucker, ist es raffinierter Zucker? Da gibt es so viele verschiedene und ich kaufe so selten Zucker, deswegen weiß ich das gar nicht, was Zucker kostet.
Ich muss auch passen, obwohl ich es wissen sollte.
Ja.
Wolltest du denn noch die Auflösung zum Wald haben?
Ja, sag mal die Auflösung zum Wald.
Der ist größer geworden.
Ach Quatsch. Mhm. Ja, willst du mal deine Auflösung haben für die Gesamtfläche der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Krefeld? 28%.
Ja?
Ja.
Viel zu wenig.
Müsste mehr sein. Und hier mit der Rohrzuckerfabrik B, 1805.
Und ich habe gesagt 10.
1875, das, naja, gut, die 70 Jahre.
Ja, Rohrzucker, hätte ich mich wahrscheinlich sowieso gegen gewehrt.
Ja. Ja, war doch spannend mit uns beiden.
Ich denke auch.
Da sieht man
Hat
ja
Spaß
mal.
Spaß gemacht.
Ja, oder? Fand ich jetzt auch gut. Und was machst du jetzt noch? Geht's jetzt direkt auf den Hof?
Ja.
Ja, ne?
Ja, ich bin abgefahrenerweise mal wieder mit der Bahn gefahren.
Ja.
An alle Fahrzeuge heute unterwegs und ich fahre jetzt mit der Bahn zurück, dann geht's
bei mir auch
ab in den Laden. Oder du hast ja nicht so weit.
Nee, ich hab's nicht so weit, ich bin um die Ecke.
Ja.
Genau.
Sind wir durch.
Sind wir durch, wir zwei, ne?